Gespräche zwischen Hier und Jenseits. Der Frankfurter Seelentalk mit Elke Simmel und Karin Hüber.
All gute Karin, guten Morgen. Wie geht's dir denn nach dem Wochenende?
Ja, guten Morgen, Elke. Nee, mir geht's gut. Wir hatten ja das Masterclass-Wochenende für die Einzelsitzungen und das halt auch noch so ein bisschen in mir nach, weil es war ein schönes Wochenende und ich kann eigentlich nur unsere Studenten da auch beglückwünschen, weil die haben sich alle total reingeschmissen, aber auch mit einer Ernsthaftigkeit und das war einfach ein sehr, sehr volles Wochenende. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass sie auch sehr sich ihrer Verantwortung bewusst geworden sind, die sie eben haben im Umgang mit den Klienten.
Ja, und das ist uns ja auch wichtig, weil deshalb haben wir ja auch diese Masterclass ins Leben gerufen, Einzelsitzungen, die sich nicht nur auf Jenseitskontakte reduzieren, sondern das kann auch eine Heilsitzung sein oder eine sogenannte spirituelle Standortbeschreibung oder auch ein Seelenreading, was die Studenten anbieten können, wenn sie in ihrer Praxis irgendwann mal selbst tätig sind. Einige sind da so ein bisschen auf dem Weg dahin derzeit. Und und was uns halt immer wichtig ist, dass wir auch Hilfestellung geben, wie man sich mit Klienten verhält, die besondere Stütze vielleicht hier und da brauchen und auch, was es mit uns macht, wenn wir vielleicht auch zu viele Klienten versuchen, ich sage jetzt mal, zu versorgen, dass wir so ein bisschen auch auf uns achten. Und unter dem Motto stand ja das Wochenende, da haben wir auch Rollenspiele gemacht, um den Studenten die Möglichkeit zu geben, sich auch mal in diese andere Rolle zu begeben, ja, nämlich in die Rolle des Klienten. Und das war wirklich spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch für uns zu sehen.
Und dann haben wir ja auch noch was erlebt vor anderthalb Wochen, was noch so in uns nachhallt, nämlich Paris. Und erzähl doch mal unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen was wir da erlebt haben.
Was wir erlebt haben. Also wir haben natürlich die Stadt auf uns wirken lassen und haben aber auch so ein bisschen geguckt, wo ist das spirituelle Paris oder was spricht uns an oder was berührt uns. Und in dem Sinne haben wir jetzt nicht nur irgendwelche Bauwerke abgeklappert, sondern haben ganz gezielt dann mal in uns reingespürt und haben angefangen bei Notre Dame.
Und das war ja eine ganz beeindruckende oder ein ganz beeindruckendes Erlebnis. Und jetzt nehmen wir euch mal mit für ein paar Sekunden zu Notre Dame. Und wenn ihr da so genau hinhört, könnt ihr wahrscheinlich die Stadt spüren, die Energie spüren, auch diesen Stolz spüren, dass Notre Dame, wie wir selbst gesehen haben, aber auch immer wieder gehört haben, dass Notre Dame schöner denn je erstrahlt.
Da war ja 2019 der Brand, wo wirklich der gesamte Dachstuhl auch abgebrannt war. Und die haben das wirklich innerhalb kürzester Zeit, ich glaube 3 Jahre hat es gedauert, 4 Jahre, wieder eröffnet. Notre Dame ist prachtvoller denn je. Ich war öfter schon dort, aber es war sehr, sehr beeindruckend, da drin zu sein. Und es war so ein bisschen so ein Geist wie, trotz alledem, es geht weiter. Und Notre Dame hat so viele Jahrhunderte überstanden. Es ist ja im 14. Jahrhundert auch erbaut worden, oder die Bauarbeiten, aber es geht weiter.
Und wenn man in Notre Dame ist, da nehmen wir euch jetzt auch kurz mit, wie wir das innen im Gebäude gespürt und erlebt haben.
Es
So, wir sind jetzt hier in Notre Dame. Die Kirche war ja zum Teil abgebrannt und wurde jetzt wieder aufgebaut und zieht nach wie vor viele, viele Besucher an. 30.000 am Tag, habe ich gelesen.
Ja.
Und wir sitzen jetzt hier und lassen einfach mal die Energie ein bisschen auf uns wirken.
Und was überraschend ist, dass so ein Gebäude, ein kirchliches Gebäude, so viele Menschen wie magisch anzieht. Natürlich durch diesen Brand und den Wiederaufbau sind viele vielleicht auch neugierig, wie es jetzt ist hier in Notre Dame, aber ich bin überrascht, wie viele auch in einer Kontemplation sitzen, wie wir jetzt.
Sehr viele junge Menschen.
Ja, international.
Ja. Es war sehr voll, aber ich denke, die meisten Menschen, die reinkamen, waren erstmal so ein bisschen berührt oder auch beeindruckt von der Größe, also gerade die, die noch nie da waren. Aber was auch spürbar war, war diese spirituelle Kraft der Jahrhunderte. Da wurde gebetet, da wurde gelitten, da wurde gefeiert, da gab es Taufen, da gab es Hochzeiten und das sammelt sich natürlich energetisch in so einem Mauerwerk.
Und was ich auch gespürt habe, neben dem, was wir schon erzählt haben, war auch, dass es vielen wieder klar geworden ist, dass wir gemeinsam, wenn wir Energien bündeln, dass wir viel erreichen können. Und das Ergebnis, was dieses Team von Menschen, die Notre Dame wieder erschaffen haben, von Schreinern über ja, Menschen, die die alten Fresken wiederbelebt haben, was wir schaffen können in kurzer Zeit. Und ich glaube, das ist wichtig, auch ein bisschen für uns in der heutigen Zeit zu sehen, dass es geht, wenn wir die richtigen Voraussetzungen schaffen.
Mhm. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, weil wie gesagt, dass viele erstmal so reinkommen und dann so ein bisschen wie ein Reset kriegen. Und ich habe gelesen, um die 30.000 Besucher kommen jeden Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so eine, ja, so eine mittelgroße Stadt oder eine Kleinstadt in Deutschland. Und es ist aber trotzdem wirklich so auch eine Zurückhaltung. Und die Stadt, die Paris ist ja hektisch, ist laut, ist bunt. Und wir waren ja jetzt im Frühling da und da sind alle natürlich auch mega gut gelaunt. Aber dass man erstmal so ein bisschen wieder auf sich selber zurückgeworfen wird. Und das ist wirklich, wenn man da durch diese Türen geht, auf die ich gleich nochmal eingehe, diese berühmten Türen.
Das wäre jetzt so meine nächste Frage. Es gibt ja auch so Legenden, die wir recherchiert haben. Ja. Und da wird euch jetzt die Karin mal ein bisschen mehr erzählen.
Genau, natürlich, also es ranken sich da viele Legenden, es wurden ja auch Bücher geschrieben, wie jetzt der Klöckner von Notre Dame, das ist aber eine rein fiktive Figur von Victor Hugo, und mit dem Brand damals, da gab es natürlich auch irgendwelche Leute, die gemunkelt haben, das wäre eine mystische Rache oder ein böses Omen. Letztendlich wurde es wohl auf einen technischen Defekt zurückverfolgt, aber sei das jetzt mal hingestellt. Ich möchte wirklich über diese Legende der sogenannten Teufelstüren reden. Und das sind die zwei großen schmiedeisernen Eisentüren am Eingang. Und diejenigen von euch, die schon mal in Paris waren, wissen, die sind massiv, die sind groß. Und während der Bauzeit im 14. Jahrhundert von Notre Dame hat ein Schmied namens Bicornet den Auftrag gekriegt, diese Türen zu erstellen. Und er hat auch den Auftrag angenommen, weil es ist natürlich eine schöne Sache und auch ein Prestigeobjekt. Aber während er gearbeitet hat an den Türen, hat er gemerkt, dass ihm die Zeit wegläuft und dass das ganze Projekt ihn eigentlich so ein bisschen überfordert. Und in seiner Hilflosigkeit hat er den Teufel angerufen, so die Legende. Sofern es Teufel gibt. Aber das ist das, was die Legende eben sagt. Und dann hat er den Teufel um Hilfe gebeten. Der Teufel kam dann und hat mit ihm einen Vertrag gemacht und hat gesagt, ja, ich helfe dir bei der Fertigstellung der Türen, aber du musst mir jetzt hier unterschreiben, dass du mir nach Fertigstellung deine Seele verkaufst. Ist natürlich ein großer Preis. Also,
wie verkauft man denn seine Seele?
Ich habe keine
Ahnung. Würde mich mal gerne Kaufvertrag interessieren.
Wie gesagt, alles Legende. Gut, dann hat sich darauf eingelassen, weil der Druck war einfach so groß, diese Türen fertigzustellen. Und dann hat er sich ins Bett gelegt und am nächsten Tag waren die Türen fertig und mega schön und wunderbar und schöner, als er es hätte machen können. Und dann kam nämlich die Krux, als man die Kathedrale dann 1345 einweihen wollte, konnte keiner die Türen öffnen.
Die gingen
einfach nicht auf. Die waren zu. Die waren zu versiegelt. Es ging nicht auf.
Und er als Schmied auch nicht.
Er konnte auch nichts machen. Und dann die einzige Möglichkeit, dann kamen dann ein paar Priester und Kardinäle drauf, die Türen aufzumachen, war, die mit Weihwasser zu besprühen. Die haben das Weihwasser genommen, besprüht und zack, gingen die Türen auf.
Gut. Wie von Gottes Hand.
Wie von Gottes Hand. Mhm. Kathedrale wurde eingeweiht und am selben Tag verschwand dieser Monsieur Bicornet.
Ich krieg Gänsehaut.
Auf mysteriöse Weise. Ist nie mehr aufgetaucht. Man hat ihn überall gesucht. Er ist nie mehr aufgetaucht. So, dann um das vielleicht noch abzuschließen, diejenigen von euch, die Französisch sprechen, Bicornet, wenn man das übersetzt, heißt so viel wie der Zweihörnige.
Ah.
Aha, ja. um die Legende jetzt noch ein bisschen voranzutreiben. Und wenn man dann genau auf die Türen schaut, kann man so auch die 666, was ja auch so ein Satanszeichen ist, irgendwo in diesen ganzen Ornamenten sehen, wenn man genau hinguckt.
Ah, da sollten wir vielleicht mal noch ein Bild irgendwo herbeizaubern und das markieren, wo man das sehen kann. Mhm. Aber der ist dann verschwunden, weil er hat seine Seele verkauft.
Er hat seine Seele verkauft, ja.
Aber er ist ja auch körperlich verschwunden.
Der war weg, ja.
Er hat den Körper und die Seele verkauft.
Mhm.
Und er konnte dann eigentlich gar nicht mehr diesen Stolz einheimsen als der Schmied, der diese tollen Tore oder Türen gebaut hat.
Ja.
Also dieser Satz, ich verkaufe meine Seele, hat schon was, da steckt schon was dahinter.
Mhm.
Interessant. Oder ich entscheide, meine Seele nicht zu verkaufen, weil mir etwas vielleicht zu schwierig erscheint ich nicht um jeden Preis etwas tue.
Mhm.
Ah, interessant, wo manchmal die alten Sprichwörter herkommen und was die eigentlich für eine Kraft noch haben.
Ja, ja. Also es gibt da viele Legenden, natürlich Notre Dame ist da prädestiniert. Es gibt da wohl auch irgendeine weiße Dame, die da spukt, die sich da wohl vom Turm gestürzt hat. Aber diese Teufelstüren ist was in Frankreich als Geschichte sehr bekannt ist und sehr gängig. Deshalb wollten wir die jetzt gern mit euch teilen. Ihr könnt euch eure Meinung darüber machen.
Ja, und was halt auch sehr beeindruckend ist, ist dann, in Paris gibt es zahlreiche große Friedhöfe. Und einer der, glaube ich, der größte ist es?
Der größte,
ist
ja.
Es der größte,
ja, tatsächlich, ja.
Ist der Pierre Lachaise. Dein Französisch ist deutlich flüssiger als meine. Und da sind wir auch hingefahren. Ihr könnt in Paris im Übrigen wunderbar mit der Metro fahren, aber auch mit dem Bus, weil wenn ihr den Bus nehmt, dann seht ihr noch viel mehr von Paris. So, und dann sind wir da ausgestiegen und am Friedhof gibt es eine Tafel mit, nennen wir es mal Promi-Gräbern.
Ja, die Bekannten, so. Ja.
Ja, und ja. Dann haben wir da zwei gesucht, die uns interessiert haben und einer war eingetragen, die andere Mademoiselle nicht. Und da nehmen wir euch jetzt mal ganz kurz mit, wie wir das erlebt haben. Wir sind hier gerade auf dem größten Friedhof in Paris, dem Père Lachaise. Und hier liegt irgendwo eine der berühmtesten Wahrsagerinnen. Und wir versuchen uns jetzt leiten zu lassen, um ihre letzte Ruhestätte zu finden.
Genau, irgendwo hier soll die Marie-Anne Lenormand liegen, die ja auch das berühmte Kartenset entworfen hat, geprägt hat. Und die ist sehr bekannt, weil sie wirklich Kaiser, Königen die Karten gelegt hat. Und es wird auch berichtet, natürlich alles ohne Gewehr, ich war nicht dabei, dass sie Napoleon Bonaparte auch die Karten gelegt hat. Also wir sind jetzt hier in der Division 3, wo sie liegen soll. Und das Grab ist anscheinend schwer zu finden, aber wir lassen uns jetzt einfach mal leiten und schauen mal, ob wir sie finden oder ob sie sich versteckt und nicht gefunden werden will. Wir bleiben dran. Ja, Mademoiselle Lenormand, oder sie ist ja auch oft bekannt als Madame Lenormand, ob sie jetzt verheiratet war oder nicht, ist jetzt nicht so überliefert, aber auf dem Grabstein steht, wie gesagt, Mademoiselle und bekannt natürlich durch das berühmte Kartendeck, das sie entwickelt hat. Und sie ist 1772 in Alençon in der Normandie geboren und ist wohl 1790 nach Paris gegangen, wo sie dann auch 1843 verstarb. Und nachdem sie nach Paris gegangen ist, hat sie der Überlieferung nach ihr Büro für Wahrsagerei eröffnet und hatte dann relativ schnell einen guten Ruf. Und es wurde auch überliefert, dass sie wohl auch Napoleon Bonaparte die Karten gelegt hat, der ein Gast bei ihr war, und den ganzen sogenannten Höhergestellten und Promis. Aber sie hatte da wohl keinen Dünkel. Also sie hat für jeden die Karten gelegt, der zu ihr kam.
Und das Interessante ist, dass ja die Mademoiselle oder Madame nicht auf dieser, da gibt es auch eine App im Übrigen, da war die gar nicht eingetragen. Wir haben da ein bisschen recherchiert und wie wir ja schon gehört haben, dann die Sektion 3 oder Division 3 gefunden. Aber das hilft bis zu einem gewissen Punkt. Und dann haben wir uns einfach mal leiten lassen. Mhm. Dann nehmen wir euch jetzt auch mal ganz kurz mit in das Leiten lassen. Und auch als Idee, wenn ihr hier für euch Gräber finden wollt, dann könnt ihr es ja auch mal probieren, euch einfach leiten zu lassen. Oh, wir lassen uns jetzt leiten. Und das Interessante ist, wir haben sie gefunden. Und zwar, warum ist es uns aufgefallen, nicht nur, dass es uns dahin gezogen hat, sondern ein ganz einfaches Grab, aber es ist das einzigste hier in diesem Bereich, wo ganz viele Blumen sind, unterschiedliche. Und es sieht so aus, als bekommt sie regelmäßig auch Besuch.
Genau, es ist hier in der Division, wo viele ältere Gräber sind und schmucklos sind. Und das ist das Einzige mit Blumen. Und es hängt auch ein Bild hier an einem ganz einfachen Grabstein. Mademoiselle Lenormand steht dran und ein Bildchen mit von ihr. Und ein paar Inschriften. Dans notre cœur, à jamais, tu demeures. Das heißt, du wirst immer in unserem Herzen ruhen. Und ja, es ist ein großes Kreuz hier. Und das Grab ist hier, das ist nämlich interessant. Wir stehen hier in der Division, die total im Schatten liegt gerade im Moment. Nur ihr Grab ist in der Sonne. Und ja.
Und was auch interessant ist, dass neben ihrem Grab hat jemand einen so eine Art kleinen grünen Busch eingepflanzt. Und wie wenn sie da so ein bisschen darunter versteckt ist. Und es ist auch eines der, ich würde mal sagen, wenn ich mich so umschaue, einfachsten Gräber. Aber von der Ausstrahlung her auch wie... die Gravur ist im Naturstein Mademoiselle. Ja, das ist einfach. Und dann ihr Bild. Es hat unheimlich, ja, eine unheimliche Ausstrahlung.
Es ist sehr positiv.
Ja.
Also es ist fast, als würde man sagen, es ist eine heitere Stimmung hier. Oder das Grab strahlt eine Heiterkeit aus, kann man sagen.
Ja.
Es ist keine Schwere hier.
Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen irritiert, sie war ja Spiritistin, ist, dass am Grab oben hier auf dem Deckel ein Kreuz ist, ein Jesuskreuz. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen verwundert, ob das ihr Wunsch war oder es hat sein müssen, dass sie hier überhaupt einen Platz bekommt, weil alle anderen Gräber auch jeweils
viele Kreuze.
Ja. Ich habe noch ein jüdisches Grab gesehen, aber oder Gräber ohne jegliche Inschrift. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen wundert.
Hier liegen ja viele Konfessionen und um auf dem Père Lachaise beerdigt werden zu können, muss man in Paris ansässig sein. Das heißt, es ist jetzt nicht primär die Religion, die zählt, sondern die Einwohnerbeleg von Paris, dass man hier halt wohnt.
Mhm. Ja, wir werden mal gucken, wie wir das machen, wie wir die Bilder, weil wir haben ja einen Podcast, aber wie wir euch die Bilder zur Verfügung stellen, vielleicht können wir das noch in einem zusätzlichen Beitrag machen, weil ich finde es sehr interessant, auch ihr Bild hier zu sehen am Grab. Auf der anderen Seite wollen wir euch auch neugierig machen. Und wenn wir jetzt alles verraten, wie das hier aussieht, dann... ich glaube, wir lassen die Bilder bei uns, vielleicht auf Facebook das eine oder andere, aber vielleicht...
ja, oder Insta, aber nicht alle.
Vielleicht inspiriert es euch, auch mal hierher zu kommen. Wir verraten auch nicht gerade im Detail in welcher Reihe, aber zumindest habt ihr schon mal die Division.
Division, ja.
Ja, 3 war das, gell? Mhm. Genau.
Ja, Madame, Mademoiselle Lenormand, eine schöne Begegnung, weil, was wir auch gesagt haben, es war ein heiteres Grab oder eine heitere Stimmung. Und ich denke, wir haben ja über die Energie gesprochen, die sich in Notre Dame so aufgebaut hat über die Jahrhunderte. Und da sie ja auch schon eine Weile verstorben ist, fast 200 Jahre, naja, noch nicht ganz, aber... denke ich auch durch die ganzen Besucher, die auch eine Ehre erwiesen haben, weil Eckert hat ja auch gesagt, das sind frische Blumen, das Grab wirkt gepflegt, da kümmert sich jemand drum, sie ist nicht vergessen und das strahlt's eigentlich aus, weil wir sind an sehr vielen Gräbern vorbeigelaufen, wo man einfach merkt, die sind vergessen. Vielleicht, weil keiner mehr da ist oder die Leute halt keine Angehörigen hatten. Die wirken auch vergessen und die wirken irgendwie so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Die hatten ihre Zeit so ein bisschen reingefühlt.
Ja, das ist ja interessant, weil wenn wir so ein bisschen auch auf die Bedeutung von Gräbern gehen oder aber auch auf die Bedeutung von unserem Wirken hier im Leben, ist mir jetzt gerade wirklich spontan eine ehemalige Patientin von mir eingefallen, die ich über 2 Jahre im Hospizbereich begleitet habe. Und sie hat mir irgendwann mal, sie ist mit Ende 60 in die geistige Welt, gegangen und war auch sehr spirituell. Sie gehörte zu denen, die schon auch in jungen Jahren in Indien waren und alles erlebt hat, was man, glaube ich, in der Zeit erleben konnte. Und sie hat mir gesagt, aber ich möchte was hinterlassen. Sowas wie so ein, es muss kein Fluss sein, es muss auch kein Bach sein, aber wenn es nur eine sanfte Spur des Wassers ist, was ich hinterlasse, wenn es ein Zitat ist von mir oder wenn ich zitiert werde, dann würde mich das glücklich machen. Und schon alleine, dass ich jetzt wieder ihre Geschichte erzähle, ist auch ein Beweis dafür, dass wir durch unser Wirken etwas hinterlassen können, was mehr ist wie ein Grab. Und bei ihr war es so, sie hat sich bewusst schon zu Lebzeiten für eine Beisetzung in einem Friedwald im Taunus entschieden. Hinter Taunus ist es mehr, ja. Und da gibt es, glaube ich, sie hat sich auch entschieden, noch nicht mal eine Plakette an dem Baum zu haben. Das bedeutet, es ist wie wenn sie nie da gewesen wäre. Mhm. Rein vom Grab. Aber ihre Geschichte lebt weiter. Mhm. Und das ist auch bei dem Grab, was wir jetzt hier gesehen haben, mit der Mademoiselle oder Madame, ist es ja auch so.
Mhm. Ja, ja.
Da haben wir beides. Aber das Grab oder sie lebt weiter durch die Besuche, die sie hat an ihrem Grab.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, und das ist interessant, was natürlich auch die Besucher damit machen. Es gibt ein anderes Grab, was ich ganz kurz erwähnen möchte. Da waren wir dieses Mal nicht. Aber da ich regelmäßig in Paris bin und auch sehr gerne auf dem Père Lachaise einfach so ein bisschen so meine Auszeit von der lauten Stadt habe, der Jim Morrison, der Sänger der Doors, ist ja da auch beerdigt. Ich glaube, es ist in den 70er Jahren oder wann er verstorben ist in Paris. Todesursache war nicht so ganz geklärt. Aber ist ja auch egal. Aber er hat viele Fans mit seiner Musik berührt. Und ich weiß, als ich das allererste Mal an seinem Grab war, oder das allererste Mal auf dem Père Lachaise war, das war 40 Jahre her, und damals stand noch eine Büste von ihm da. Und die ist regelmäßig geklaut worden. Irgendwann gab es keine Büste mehr. Und das war sehr interessant, weil ich kam dahin, habe die Büste gesehen. Die hatte dann ein Joint zwischen den Lippen von irgendwelchen Fans. Es saßen Fans drumherum. Die haben seine Lieder gespielt. Damals gab es noch Kassettenrekorder. Oh ja. Einer hat Gitarre gespielt und andere haben gesungen. Die kamen da mit Bierflaschen, mit Weinflaschen, saßen zwischen den Gräbern. Es war immer ein bisschen schwierig für die Friedhofsverwaltung, aber da ist immer eine ganz gewisse spirituelle Stimmung, ganz anders als jetzt bei Madame Lenormand. Aber auch das ist für mich eine gelebte Spiritualität, weil das ist ein Miteinander, das ist eine Gemeinsamkeit. Er hat was hinterlassen. Und auch jetzt, bin jetzt nicht mehr so regelmäßig an seinem Grab, aber wenn ich dann da bin, laufe ich dann da vorbei. Auch da sind immer Leute. Und das ist immer so eine jetzt vielleicht nicht eine leise Andacht, aber auch wenn sie singen, ist es eine Andacht, ist es ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil dann sind da irgendwelche Besucher aus Deutschland, aus Frankreich, aus Brasilien, aus Amerika, und die sind sich sofort einig. Und das, finde ich, ist auch eine Art von gelebter Spiritualität.
Ja, ja, ist es. Wenn du das sagst, ist total interessant, weil ich hatte auch mal einen Dozenten in der Ausbildung in Bonn, und der hat gesagt, für ihn wäre auch Spiritualität, wenn er samstags zum FC Köln ins Stadion geht und mit 40.000 anderen Menschen zusammen singt, ja, und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, das ist auch was uns in der Arbeit, in der medialen Arbeit auch wichtig erscheint, ja, und auch, es hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, sich gegenseitig zu vertrauen. Und wir sehen es jetzt zum Beispiel ja auch an unseren Studenten, dass sich da schon so kleine, ich sage jetzt mal, Gruppen gebildet hat, einfach von Menschen, die sich gut verstehen. Und das ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was jetzt auch am letzten Wochenende ja auch wieder entstanden ist und was bereichernd ist. Und ich finde es immer schön, wenn man sich so Gedanken macht, welche Rolle jetzt haben denn jetzt auch diese Gräber, ja?
Ja.
Weil wenn wir jetzt gerade nach Deutschland schauen, wir haben ja noch eine, ich sage jetzt mal, nicht wirklich modernisierte Bestattungskultur, aber sie wird derzeit ein bisschen verändert.
Ja.
In Rheinland-Pfalz zum Beispiel haben sich viele gefreut im letzten Jahr, als entschieden worden ist, dass man bei einer Feuerbestattung die Urne mit nach Hause nehmen darf. Ja, und man dürfte sich sogar im Garten beisetzen oder auch im Weinberg verstreuen oder im Rhein bestatten, wo auch immer man das möchte. Und auf der einen Seite, wenn ich so mit Menschen gesprochen habe, gab es eine große Freude, aber es gab auch bei vielen eine große Verunsicherung und Angst. Es könnte doch vielleicht der Vater oder die Mutter entscheiden, dass sie im Rhein bestattet werden möchte oder im Weinberg verstreut, und dann gibt es keinen Ort mehr für die Angehörigen, wo sie, ich sag jetzt mal, trauern können oder aber auch in so eine Art Rückschau gehen können. Also der Ort, wo Menschen ihre letzte Ruhe finden, das ist ja auch immer so ein gern genommener Begriff, die letzte Ruhe finden, obwohl wir ja von der geistigen Welt wissen, dass da richtig was los ist. Ja? Also so viel Ruhe ist da dann nicht.
Ja, ja,
ja. Aber dieser Ort ist wichtig, als auch in der Zusammenkunft. Mhm. Und dann sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesem Spirituellen.
Mhm.
Also offensichtlich brauchen wir Menschen einen Ort, wo wir denen gedenken können, die schon in die geistige Welt gegangen sind. Das scheint sehr wichtig zu sein für viele.
Ist interessant, was du da sagst. Und das hat mich jetzt so ein bisschen weitergebracht zu denken. Jetzt springe ich nämlich einfach nochmal in meine Erinnerung zum anderen Friedhof, weil, wie gesagt, es gibt da ja mehrere Friedhöfe in Paris. Ich war, als ich letzten Herbst in Paris war, war ich auf dem Friedhof von Montparnasse und war da spazieren und war am Grab der Sängerin Dalida. Vielleicht dem einen oder anderen älteren Zuhörer noch bekannt, war eine richtige Diva, war eine Chansonsängerin, war in Paris super bekannt. In Deutschland hat sie, glaube ich, am Tag, als der Regen kam, das war das Bekannteste. Aber nichtsdestotrotz, für diejenigen, die es interessiert, können sie googeln, also wirklich eine Erscheinung mit langen, wallenden Haaren. Ursprünglich Italienerin, aber viel Chansons gesungen. Was ich aber sagen will, ich war an ihrem Grab und sie hat jetzt bald, ich glaube, der 39. Todestag und hat sich selber das Leben genommen, und es wurde gesagt, dass sie mit dem Älterwerden nicht klarkam. Das ist das, was so durch die Medien gegangen ist. Und aber wirklich in der Blüte ihres Lebens, ich glaube, die war Anfang 50, war noch nicht alt. Aber gut, das ist, wenn sie so das empfunden hat, war das die Geschichte. Aber was ich eigentlich sagen möchte, da steht eine Riesenstatue, also was heißt Riesen, das ist in ihrer Körpergröße, vielleicht 1,65 Meter oder so, aus Bronze, fast ein kleines Mausoleum, sehr beeindruckend, aber einer Diva würdig. Und ich stand vor dem Grab und habe mir so das alles auf mich wirken lassen, auch da natürlich frische Blumen, sie hat ja immer noch viele Fans, und habe eine unheimliche Traurigkeit gespürt. Und dann bin ich so ein bisschen in mich und habe dann ein bisschen weiter gespürt und habe mich gefragt, ist das jetzt eine Traurigkeit, die von ihr rüberschwappt, dass sie dem ihrem Leben ein Ende gesetzt hat? Wäre sie gerne weiter hier gewesen? Oder wo kommt die Traurigkeit her? Und dann kam so plötzlich so diese Erkenntnis oder das Verstehen von mir, gesagt, das ist die Traurigkeit ihrer zahlreichen Fans, die jetzt fast 40 Jahre täglich an das Grab pilgern. Und diese Trauer, ach, du hättest noch weiter singen können, schade, dass du vermeintlich so früh, was ist früh, gegangen bist und wir hätten dich gerne noch hier gehabt. Und das ist es. Und ich glaube, da muss auch differenziert werden, wenn man sowas aufpickt dann an einem Grab. Was ist es? Weil in der Regel ist der Verstorbene ja eh nicht da. Das sagen mir ja immer meine Kommunikatoren, wenn ich Jenseitskontakte mache. Ich bin überall, nur nicht in dem Grab. Deshalb hat es mich ein bisschen irritiert, als da diese Trauer kam. Und deshalb bin ich ein bisschen weiter rein. Aber und da das ist das, was du sagst. Die Menschen brauchen oft einen Raum, einen Ort, um zu trauern, wo sie sich dann hinstellen können. Und vielleicht auch gerade, wenn es um so jemand geht, der sehr bekannt war, sich vermeintlich dem Menschen nahe fühlen, der da gegangen ist, diesem Promi. Vielleicht auch wie bei Morrison, auch so ein Thema. Aber bei dem ist keine Traurigkeit. Weil das ist nämlich der Unterschied. Da ist eine Heiterkeit. So, hey, wir singen mit Jimmy. Aber bei ihr war es Trauer.
Ja, weil das auch der Ansatz ist, den wir ja auch in einer anderen Podcast-Folge schon erwähnt haben, dass wir Kraftorte kreieren. Wir können aber auch Kraftorte zu, ich sag jetzt mal, eher zu schwierigen Orten kreieren, indem wir diese Orte nutzen, um unsere eigene Trauer loszuwerden, abzugeben. Ja. Aber ich sage immer, Mutter Erde kann das alles nehmen. Ja? Schwierig ist es für denjenigen, der, wie du sagst, dann an den Ort kommt, an das Grab kommt und diese Schwere spürt. Und aber auch den Unterschied spürt zu einer Grabstätte, wo das Leben gefeiert wird. Und es gibt viele, die nicht mehr von einer Beerdigung sprechen oder von einer Trauerfeier, sondern die von einer Lebensfeier sprechen. Ja, ich finde diese Anzeigen auch schön in der Zeitung. Wir laden zur Lebensfeier ein oder lasst uns nochmal gemeinsam Abschied nehmen. Klingt anders wie Einladung zur Beerdigung.
Ja.
Also da verändert sich was, weil das ist, glaube ich, die Sichtweise, die sich verändert hat. Von vielen, weil natürlich auch so dieses Spirituelle, glaube ich, schon sehr weitläufig inzwischen angekommen ist und auch der Gedanke, dass das Leben mit diesem körperlichen Leben, was wir derzeit hier haben, nicht zu Ende ist. Und das wiederum ist auch der Grund, warum für viele dieser Wunsch nach einer offenen Bestattungskultur da ist, damit jeder nach seiner Vorstellung das kreieren kann.
Ja. Ja. Ich habe noch eine ganz kurze Korrektur, weil ich jetzt gerade Dalida nochmal nachgedacht habe. Ich glaube, ich habe gesagt, sie liegt auf dem Friedhof von Montparnasse. Das stimmt nicht. Es ist Montmartre. Da ich wirklich gerne auf den Friedhöfen spazieren gehe, werfe ich die manchmal durcheinander. Aber es ist für diejenigen, die es googeln wollen, die sie besuchen wollen, es ist Cimetière de Montmartre.
Und dann haben wir ja jetzt auch, gehen wir wieder
zum Père Lachaise zurück.
Père Lachaise
zum anderen zurück, Friedhof.
Wo wir die Mademoiselle besucht haben. Und dann sind wir ein Stückchen weitergelaufen und haben dann jemanden besucht, der ganz viel Blumen ums Grab stehen hat. Und da nehmen wir euch jetzt gerade kurz mal ein bisschen.
Ja, wir haben jetzt das Grab von Allan Kardec gefunden, der in Frankreich den Spiritismus begründet hat. Und das ist ein Riesengrab, auch mit seiner Büste. Und man sagt auch, wenn man die Büste unter dem Kinn berührt, da geht ein Wunsch in Erfüllung. Aber wenn der Wunsch in Erfüllung gegangen ist, muss man Blumen hinstellen. Und anscheinend sind sehr viele Wünsche in Erfüllung gegangen, weil es ist alles voller Blumen hier. Und hier oben als Inschrift, das ist auf Deutsch, steht Naître mourir, renaître, Et processer sans cesse, telle est la loi. Das heißt so viel wie geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und weitergehen in die Unendlichkeit. Das ist das Gesetz. Also er war der Begründer des Spiritismus und hat davon auch geredet, dass die Seele unsterblich ist und wollte das auch beweisen, indem er mit Medien gearbeitet hat. Er selber war nämlich kein Medium. Hier stehen auch ein paar Leute rum, gucken ein bisschen seltsam, wahrscheinlich weil wir aufnehmen oder sie wissen nicht, wer das hier ist. Von daher sehr beeindruckendes Grab, sehr massiv.
Ja, ich finde, was interessant ist, das sieht aus, wie wenn das Grab aus einem Stein gemeißelt worden wäre. Ja, das ist quasi in der Mitte die Büste und dann oben ein großer Stein links und rechts. Zwei große Steine, vorne ein massives und auch überall auf den Seiten so massiven Eisenketten. Und aber alles umsäumt von Blumen, und zwar frische Blumen. Also da ist ja auch jemand, der die Blumen regelmäßig gießt, versorgt. Es scheinen immer neue Blumen dazuzukommen. Man sieht geschnittene Blumen, man sieht Töpfe mit Alpenveilchen, Usambara-Veilchen, diese kleinen, ich weiß jetzt den botanischen Namen nicht, aber das glaube ich, diese kleinen Pflanzen auch, Pflanzen für das Geld.
Ja? Das sind die erfüllten Wünsche, das ist die Dankbarkeit dafür.
Wahrscheinlich, und auch kleine Rosen, hier so eine gelbe Rose und es ist fast schon Blumenladen.
Kleines Mausoleum, kann man sagen.
Und ich habe das Gefühl, da ist ja hier ein anderes Grab noch daneben. Und da stehen auch überall Blumentöpfe, aber ich glaube, die gehören zu Allan Kardec und nicht zu den anderen Gräbern.
Weil also, das Grab das nicht geschafft hat, ja, platzmäßig.
Und auch hinten. Also es ist quasi so, dass
überladen.
Als hätte sich der Spiritismus ausgebreitet.
Kann man sagen.
Über ein Areal von, das sind jetzt so gut vielleicht 10 Quadratmeter, größer wie so ein Zimmer hier in Paris. Ja?
Genau, und wir sind jetzt hier an einem sonnigen Mittag und die Sonne scheint, es ist hell, aber ich habe da eine kleine Anekdote. Ich bin mal vor vielen, vielen Jahren mit einem Freund hier an einem Silvesterabend, war es schon fast, es wurde gerade dunkel, vielleicht so um 5:30, 6:00 ist, über den Père Lachaise hier gelaufen und es war Schneeregen und da kannte ich den Allan Kardec noch nicht und wir sind wirklich hier gelandet und dachte, was ist das denn? Und da standen hier ganz viele Leute, haben irgendein Ritual gemacht, haben gemurmelt, haben gebetet und für uns jetzt auch mit dieser kalten Dezembernacht war es sehr, sehr spooky. Aber heute ist es sonnig und der Monsieur Kardec wirkt auch sehr freundlich hier auf seiner Büste.
Naja, also es gibt freundlichere Gesichtsausdrücke.
Aber nicht unfreundlich.
Dafür, dass es eine dunkle Büste ist, wirkt
er freundlich. Klar. Bestimmt. Sagen
jetzt wir mal frage so. Ich mich die ganze Zeit, ob ich ihn mal unten am Kinn kraulen soll.
Da musst du aber die Blumen bringen. Das heißt, du musst wieder nach Paris.
Muss ich wieder nach Paris kommen?
Ich komme ja eh regelmäßig nach Paris, weil es meine zweite Heimat ist. Aber
ich habe auch schon das Gefühl, das ist schon so ein bisschen abgenutzt unten an seinem Kinn. Ja, das ist so als jetzt Frage.
Überleg dir es und hast einen Wunsch und dann probier es einfach mal.
Ja, oder ob ich einfach mal so, wir werden es nicht auflösen, ob wir unten das Kinn berühren oder nicht. Mhm. Es ist sehr, sehr farbenprächtig, sehr gute Energie und
genau.
Und ein wunderschöner Frühlingstag.
Ja, jetzt habt ihr so ein bisschen so einen O-Ton gehört vom Grab von Allan Kardec und da waren natürlich jetzt auch mehr Leute als bei der Madame Lenormand, weil die ja keiner erfindet und weil die auch nicht auf diesem Eingangsplan vermerkt ist. Allan Kardec, Begründer des französischen Spiritismus, der ist 1804 geboren, hat bis 1869 gelebt und der eigentliche Name war nicht Allan Kardec, sondern Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ein sehr klingender Name. Ist schon mal, den könnte man eigentlich behalten, weil der ist so, so klingend. Aber nein, er hat sich sehr schnell mit vermeintlichen Geistern beschäftigt und wollte Antworten haben. Wie geht es weiter? Ist die Seele unsterblich? Und da er kein Medium war, hat er praktisch Medien beauftragt, die sich mit der geistigen Welt verbinden und diese Antworten dann stellen und teilweise niederschreiben, da waren es Schreibmedien, oder eben channeln, durchbringen. Und es waren immer dieselben Fragen und die Medien kannten sich nicht untereinander. Und es ist sehr, sehr interessant, weil die Antworten haben sich alle sehr, sehr geähnelt. Und für diejenigen, die es interessiert, es gibt verschiedene Bücher und ich glaube auch in Deutsch übersetzt, das Buch der Geister, da sind die Antworten drin, das Buch der Medien, das ist bestimmt super interessant für angehende Medien. Und dann gibt es noch eins, Namen habe ich vergessen, aber auch das. Aber ich denke, ich weiß nicht, ob es die noch im Druck gibt, aber im Antiquariat oder bei gebrauchten Büchern könnt ihr mal gucken. Und weil da habe ich meins auch her gehabt. Und aber jetzt nochmal auf den Namen zurückzukommen, warum Allan Kardec durch dieses Interesse natürlich mit Medien zu arbeiten, saß er auch manchmal in spiritistischen Sitzungen, wo die mit Geistern kommuniziert haben, oder jetzt mit Spirits oder der geistigen Welt, für ihn waren es Geister. Und dann kam in so einer sogenannten Seance dann ein gallischer Druide durch und hat ihm gesagt, er ist, also der Allan Kardec ist die Reinkarnation von diesem Druiden. Und dann hat er gesagt, na gut, wenn wir eh eine Person sind, wenn ich die Reinkarnation bin, dann kann ich deinen Namen annehmen. Und der Name von diesem normannischen Druiden war Allan Kardec. Für alle, die vielleicht ein bisschen tiefer in diese Thematik oder in sein Leben eintauchen wollen, 2019 wurden Filme über sein Leben gedreht und ich habe den vor ein paar Jahren gesehen und ich glaube, gerade wenn man bisher null mit ihm zu tun hatte, ist das ein ganz, ganz guter Überblick über sein Leben, seine Entwicklung und seine Motivation, wie der da überhaupt dazugekommen ist.
Was mich halt immer beeindruckt an solchen Menschen wie Kardec ist, dass er versucht hat, Beweise zu finden, dass er es nicht einfach nur so angenommen hat. Er hat hinterfragt, er hat es mehr oder weniger dann ja auch getestet, wenn er mehreren Medien dieselbe Frage gestellt hat. Und das ist ja auch das, wo wir immer wieder so ein bisschen zurückkommen in unserer Arbeit, dass es uns ganz wichtig ist, dass wir eine Bestätigung bekommen von der geistigen Welt in Form von Beweisen, wenn wir Jenseitskontakte herstellen oder auch selbst im Bereich der spiritualistischen Heilung können auch einfach Informationen kommen, die wichtig sind für den Empfänger, dass er weiß, dass ich mir das jetzt nicht gerade so ausgedacht habe oder dass ich mich jetzt nicht gerade so hinsetze und einfach die Augen zumache und denke, auch schnell verdientes Geld. Deshalb ist es uns so wichtig, das auch in unseren Ausbildungen und in unseren Kursen immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Und natürlich gibt es jetzt keine 100% Garantie. Aber es gibt immer wieder Überraschungen, wie klar und deutlich die geistige Welt uns diese Informationen geben kann, was natürlich auch langjährige Erfahrung braucht und halt auch intensives Training. Wir wollten jetzt mit dieser Episode euch ein bisschen entführen nach Paris und vielleicht möchte der ein oder andere, die ein oder andere, auch mal dahin fahren, um auf Entdeckungsreise zu gehen. Wir hier in Deutschland haben auch genügend Möglichkeiten, um auf so solche Entdeckungsreisen zu gehen. Was mir aber auch noch so aufgefallen ist in dem Ganzen, ja, wie wichtig es aber auch ist, in unserer Entwicklung so ein bisschen zurückzugucken, Mensch, wie haben die das denn früher gemacht? Und warum haben die das früher gemacht in einer Zeit ohne Internet, ohne künstliche Intelligenz, ohne Kommunikation, ja, die in Sekunden weltweit stattfinden kann? Haben Menschen sich auf den Weg gemacht, um Mysterien zu erforschen, um Antworten zu finden? Mhm. Und ich frage mich jetzt manchmal, hatten die es einfacher? Hatten die es schwerer? Ist es für uns schwerer heutzutage, weil wir so viel Einfluss von außen haben und uns von A nach B nach C leiten lassen? Da mache ich mir jetzt noch so ein bisschen Gedanken und vielleicht wollt ihr euch ja auch mal Gedanken machen, was können wir tun, damit wir wieder ein bisschen zum Ursprung zurückkommen, damit wir auch vielleicht ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen konzentrierter und nicht immer das Gefühl haben, alles gleichzeitig parallel super toll machen zu müssen. Ja. Gerade in der Entwicklung der Medialität stellen wir immer wieder fest, dass sich viele extrem unter Druck setzen, haben wir vielleicht bis zu einem gewissen Grad hier und da auch gemacht in manchen Situationen. Ich mehr wie du, ja. Aber seit ich jetzt zum Beispiel für mich definiert habe, dass ich bei diesem Thema der Medialität gut angekommen bin, brauche ich jetzt derzeit, das mag sich ändern, aber brauche ich jetzt seit ein paar Jahren keinen neuen Input aus dem Schamanismus, aus anderen Bereichen. Weil da gibt es jetzt ja noch so viel zu entdecken. Oh, ja. Und wenn ich jetzt anfangen würde zu springen, dann wäre es schwierig, zeitlich und inhaltlich.
Ja.
Wie denkst du darüber?
Also bei mir ist es auch so, dass ich vor fast 20 Jahren, als ich das erste Mal mit Medialität in Berührung kam, wobei das natürlich irgendwie immer mitgelaufen ist, aber da wurde es dann irgendwie greifbar und hat einen Namen gekriegt für mich, das Gefühl hatte, ich bin zu Hause angekommen, vielleicht in so einem spirituellen Zuhause. Und da gehe ich in Resonanz mit, das ist stimmig für mich. Und deshalb habe ich da jetzt auch keine weiteren Bestrebungen, hier noch einen Kurs oder da noch was. Ich denke, es ist wichtig, dass man offen bleibt. Man soll nicht in den Tunnelblick gehen. Also das soll es nicht heißen. Natürlich interessiere ich mich überall und ringsrum für andere Dinge und Strömungen. Aber das ist meine innere Heimat. Das ist meine spirituelle Heimat, die Medialität.
Ja, und vielleicht ist das, was wir heute gesehen haben, gar nicht so ungewöhnlich. Und vielleicht sind es nicht die Orte selbst, die uns berühren, sondern das, was wir da auch hineinlegen. Mhm. Und eine Glocke in Notre Dame klingt einfach nur wie eine Glocke. Ein Grab ist nur ein Stein und Erde, wenn man es so sehen will. Mhm. Aber sobald Erinnerungen dazukommen, Geschichten, Menschen, wird daraus etwas komplett anderes. Etwas, das bleibt. Und genau zwischen diesen Momenten, zwischen Klang und Stille, zwischen Stein und Erinnerung, bewegt sich diese Stadt Paris zwischen hier und jenseits.